Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch einmal Corona. Das Virus traf auch zwei Stipendiatinnen am Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades. Nicht, dass sie erkrankten, aber sie mussten wegen der aktuellen Krise ihren Forschungsaufenthalt nach kurzer Zeit beenden und das Land verlassen. Die überhastete Rückkehr von Los Angeles nach Berlin, die führte dann auch zur Korrektur ihres Forschungsthemas hin zur Frage, wie das Coronavirus Architektur und Stadtentwicklung künftig verändern werden. Friederike Meyer ist Architekturjournalistin und Chefredakteurin bei der Architekturplattform Baunetz und Doris Kleilein ist Architektin und leitet den Architekturbuchverlag Jovis. Jetzt hier im Studio von Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, zu Beginn dieser Krise, da kursierten Fotografien von so gespenstisch leeren Städten. Und man konnte auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Stadt, wenn sie so ist, nämlich so entleert, eigentlich nicht die richtige Antwort ist auf die Situation, in der wir gerade sind, weil das, was sie bietet, gar nicht genutzt werden kann. Also zeigt sich Stadt hier gerade von ihrer Kehrseite, von der ungünstigen Seite?
Nein, ganz im Gegenteil. Viele empfinden die Stadt im Moment so schön wie nie zuvor. Wir sind ja alle zusammen, wir machen Erfahrungen, eine kollektive Erfahrung, die wir so noch nie gemacht haben. Wir sind mittendrin in einer Art Versuchsanordnung dazu, wie die Stadt in Zukunft aussehen könnte. Weniger Autoverkehr, mehr Ruhe, ganze Stadtviertel sind plötzlich vom Lärm entlastet, vom Fluglärm, vom Autolärm. Und es fühlt sich ein bisschen an wie ein endloser, autofreier Sonntag. Also das, was Umweltinitiativen ja schon lange fordern. Und ich denke, es gibt viele, die sich im Moment fragen, will ich nach dieser Krise wirklich zurück zur Normalität, wie wir sie kennen? Oder gibt es nicht Dinge, die wir behalten können? Oder
ich würde gerne zurück zur Normalität. Ich würde gerne wieder ins Theater gehen. Ich würde gerne wieder eng an Passanten vorbeilaufen. Ich möchte nicht mehr diese Abstandsmarkierungen auf dem Boden sehen. Ich möchte keine Atemschutzmaske tragen. Ich will wieder das pulsierende Stadtleben haben.
Wir machen uns natürlich auch Sorgen um die Vielfalt der kleinen Händler, der Cafés, der Bars, der kulturellen Angebote in der Stadt, die jetzt schließen müssen. Es ist unklar, wann sie alle wieder in Betrieb gehen können. Und es wäre sehr fatal, wenn einige davon nicht mehr öffnen können, wenn wir dann irgendwann nur noch zu Starbucks gehen oder nur noch in internationalen Hotelketten übernachten können. Dann haben wir globalisierte, austauschbare Städte und das ganze Leben wäre dahin. Das heißt, wir sehen schon dort einen ganz großen Handlungsbedarf, auch an finanzieller Unterstützung für alle diejenigen, die Stadt Identität verleihen. Und das muss von uns allen getragen und gefördert werden, weil das macht Stadt aus und attraktiv.
Also das heißt, man müsste jetzt versuchen, etwas festzuhalten, was gut ist, nämlich quasi dieses Ökologische der Innenstadt, was Sie gerade angesprochen haben, aber auch vielleicht eine Stadt krisenfest für solche Virenpandemien zu machen. Also gibt es dazu Überlegungen?
Dazu gibt es unglaublich viele Überlegungen. Die Krise, die wir gerade erleben, ist ja eine von vielen Krisen, die unsere Städte, unsere Gesellschaft in der Zeit, in der wir sind, getroffen haben und auch noch treffen werden. Da ist auch der Klimawandel und die Migrationsbewegungen. Es gibt diese, und das ist das Schöne an der jetzigen Zeit, diese viel diskutierte Frage der sogenannten Resilienz, was Städte widerstandsfähig macht gegenüber aller Art von Krisen. Und das ist ganz gut zu beobachten, wie jetzt diese Gesamtheit der zusammenwirkenden Kräfte auch deutlich wird in Deutschland, in unseren Städten und in Kommunen. Insofern, dass es also darum geht, dass wir nachhaltige Mobilitätskonzepte haben, wo alles gerecht verteilt wird, wo es einen ÖPNV-Verkehr gibt, wo es sichere Fahrradwege gibt, dass wir gute Freiflächen haben, die Vielfalt und ermöglichen und die nah bei den Wohngebieten sind, die fußläufig zu erreichen sind und in denen sich alle aus dem Weg gehen können. Auch eine Stadt hat ja oft viele Bewohner und die braucht entsprechend viel Freiraum. Und ganz wichtig ist in dieser Zeit auch zu erleben, was eine Stadt mit starken Commons ausmacht, also mit Menschen, mit nachbarschaftlicher Hilfe, die bereit sind, zuzupacken, einander zu helfen, die sich bürgerschaftlich auch engagieren für die Schwachen und zugleich eine Stadtverwaltung, die personell gut aufgestellt gestellt ist, die in der Lage ist, auch solche Sachen gut zu meistern, gut Krisen zu bewältigen und die auch das Vertrauen ihrer Bürger genießt.
Ist die Stadt virenfest?
die virenfeste Stadt gibt es nicht. Also das, diese ganze Diskussion um eine pandemiesichere Stadt oder Architektur, die erinnert einen sehr an die Diskussion über eine terrorsichere Stadt. Und da muss man auch sagen, nein, die gibt es nicht. Wir können uns nicht einbunkern, wir können nicht überall Poller aufstellen und Betonschranken. Das wird die Stadt nicht sicherer machen. Und genauso wenig können wir keine Viren- oder keimfreie Stadt bauen. Ich würde sagen, alles, was dazu beiträgt, dass Menschen sich die Probleme der Stadt als ihre eigenen begreifen und an der Stadt mitarbeiten, all das macht Städte auch resistenter gegen Pandemien und andere Katastrophen.
Stadt ist ja per se erstmal Dichte, so von der Idee, ja. Das fällt uns ja jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Kopf, wo wir in unseren Homeoffices sitzen und eigentlich gerne mehr Platz hätten, wo wir vielleicht gerne einen Balkon hätten oder einen Garten, um einfach dann doch mal rauszutreten. Gibt es Auswege daraus?
Ja, ich sag mal, die Dichte an sich ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir die Dichte organisieren. Wir können und müssen sie besser organisieren und auch, wie wir sie gestalten. Ich sag mal, die Stadt ist ja nicht ganz fertig gebaut. Man kann sie weiterentwickeln. Und wenn jetzt jede Wohnung, ja, ich sag mal, in Kurzfassung das hat, was sie braucht, um eine längere Quarantänezeit zu überstehen, ein Balkon oder eine Terrasse, vielleicht ein mobiles Zimmer, ein flexibles Arbeitszimmer, kurze Wege in den nächsten Park und zum Einkaufen, dann ist die Stadt eigentlich ein guter Ort, um so eine Quarantäne zu überstehen.
Heißt das, wir brauchen größere Wohnungen und mehr Parks in den Städten?
Wir brauchen nicht unbedingt größere Wohnungen, wir brauchen intelligentere Grundrisse, wir brauchen flexiblere Grundrisse, das ist keine Frage der Größe. Wir brauchen auf jeden Fall, das wurde in den letzten Jahren zum Teil ja auch vernachlässigt, weil schnell und billig gebaut werden musste, wir brauchen den privaten Freiraum an der Wohnung, der ist zurzeit extrem wichtig, wer den nicht hat, hat wesentlich größere Probleme. Und wir müssen uns vielleicht auch einlassen auf andere Formen der Gemeinschaft. Gemeinschaftsräume ist ja etwas, was in manchen 60er-Jahre-Wohnhochhäusern so ein bisschen vergammelt ist und leer steht. Es gibt aber auch neuere Formen der Gemeinschaft. Es gibt Beispiele wie Genossenschaften in Zürich oder in München, die Gemeinschaftsräume teilen, jetzt für Kinderbetreuung oder auch mal für die Quarantäne oder auch für Notfälle.
Die Stadt ist ja an sich erstmal so ein träges System mit jahrhundertealten Bauten. Klar, haben Sie gesagt, erneuert die sich. Aber jetzt erfahren wir ja gerade, dass ganz schnell gehandelt werden muss. Also auch gerade in diesem medizinischen Bereich. Ne? Wir brauchen Betten. In anderen Städten wurden schnell Krankenhäuser gebaut. Dann gab es irgendwie schwimmende Krankenstationen. Also wie passt denn diese Anforderung der Flexibilität und des schnellen Handelns zusammen mit einer Struktur, die eigentlich für die Schnelligkeit gar nicht so ausgerichtet ist?
Also Sie haben es ja gerade gesagt, wir befinden uns derzeit natürlich im Krisenmodus. Wir müssen sehr schnell handeln und Infrastrukturen hochfahren. Und wir erleben aber auch oder wir denken, dass dieser Zustand noch sehr lange anhalten wird. Also dass wir uns auf Dauer auch in einem Off-On-Modus befinden werden. Also dass auch mal die Schulen, die Kinder in Kitas und Schulen zeitversetzt gehen müssen, dass Konzerte plötzlich ins Internet verlegt werden oder dass wir immer wieder wechseln zwischen Homeoffice und Großraumbüro. Und dass wir dafür natürlich eine Planungsstruktur brauchen, die anders ist als die klassische hergebrachte Stadtplanung, die bisweilen ja Jahrzehnte dauert, von der ersten Idee über die Projektfindung, die Wettbewerbe, den Bau und den Bezug des Quartiers. Und die gibt es aber, die gibt es seit langem. Wir haben prozessorientierte Stadtentwicklung auch seit langem in den Hochschulen verankert. Es gibt Möglichkeiten, dass die Menschen ihre Stadt mitgestalten können, dass es in sogenannten Charretts, wo viele Leute zusammenkommen, die sogenannten Shareholder einander miteinander diskutieren und dann verhandeln, was das Stück Stadt sein kann. Und wenn wir das möglicherweise auch über die Digitalisierung jetzt gepusht noch weiter verfolgen und als Stadtgesellschaft auch einüben, kann uns das für die nächste Krise eine gute Grundlage sein.
Friederike Meyer und Doris Kleilein, Stipendiatinnen des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles, forschen nun in Berlin weiter zum Thema Stadtentwicklung nach Corona. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.
Danke.